In den frühen Morgenstunden explodierten zwei Atombomben in der Innenstadt. Entschuldigung. In den frühen Morgenstunden explodierten zwei Autobomben in der Innenstadt.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Wir sagen Hallo. Hier ist der Flo am Regler, weil Lars nicht da ist. Und eben habt ihr schon Jasmin gehört. Hallo Jasmin.
Moin moin.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Wir haben wieder frische Filmstarts für euch mitgebracht. Unter anderem einen weiteren Animationsfilm, der sich lohnt. Was haben wir noch? Ganz wilde Land, eine Oma, die sich rächt.
Und unangenehme Stimmung in der Schweiz.
Das auch. Und Christoph Meyer Herbst, der spazieren geht mit Büchern. Und weil letzte Woche James Bond Day war, gibt's erstmal James Bond Musik.
Wozu ist das?
Das ist blaues Licht.
Und was macht es?
Es leuchtet blau.
Verstehe.
So, wir sind wieder da. Und zwar sind wir jetzt in den Filmstart oder beziehungsweise, wie entschieden wurde, hierbei. Das ist das Falsche. So.
Filmstart der Woche.
Das nämlich, der Filmstart der Woche. Und wir haben in der Leitung, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch, den Lars. Hallo Lars.
Hallo Welt, grüß euch.
Warte, ich muss dich, glaube ich, noch ein Stückchen lauter drehen.
Ja, hallo, hallo.
Test. Fantastisch.
Grüße aus der Ferne.
Aus dem Urlaub oder so ähnlich. Genau, du und Jasmin, ihr habt geguckt, Der Spatz im Kamin.
In der Tat. Ist auf jeden Fall ein Film, der auch die Mühe wert ist, ihn aufzusuchen, würde ich mal vorweg schicken. Das ist der dritte Film der Zürcher Brüder, auf jeden Fall Schweizer Regisseure, entsprechend ein Schweizer Film. Und es ist ein, ich würde sagen, Familienpsychodrama, Psychogramm, das sich halt bis in den Horror steigert. Es geht um ein Familientreffen, eine Familienfeier in sommerlichem Ambiente. Karen lebt mit ihrem Mann im alten Elternhaus, hatte ihre Kinder und ihre Schwester Jule kommt zu Besuch, bringt auch ihre Familie mit und man merkt direkt, es besteht ganz, ganz viel Anspannung zwischen diesen Geschwistern in ihren eigenen Familien und diese Anspannung entlädt sich in scheußlichen, passiv-aggressiven Kommentaren, baut sich immer mehr auf, halt auch in einer Konsequenz, die man eben im Realen nicht sehen würde. Und steuert im Grunde auch auf eine Katastrophe zu. Das Ganze fühlte sich für mich an wie so eine Familienaufstellung, wo die ganzen Probleme, die dort in der Familie existieren, hervorgebracht werden, indem die Figuren eben miteinander interagieren, in Konstellationen zueinander gesetzt werden. Dabei spielt auch die verstorbene Mutter der beiden Schwestern eine große Rolle, auch wenn sie, wie gesagt, abwesend ist, aber eben in dieser Aufstellung immer einen großen Raum einnimmt, in den auch die im Haus wohnen gebliebene Schwester Karin halt so reintritt, irgendwie die Rolle der Mutter übernimmt, was die andere Schwester Jule dann zu Widerstand dagegen anregt und so nehmen diese Dynamiken ihren Lauf und ich habe die ganze Zeit mit dem Film mich angespannt, unwohl gefühlt und das ist, glaube ich, komplett Absicht und ja, ich war wirklich, es war mir teilweise unangenehmer als viele Horrorfilme, also wo andere Leute gesagt haben, Substance ist ihnen wirklich unter die Haut gegangen, das war hier eher mein Gefühl, dass ich halt kaum hinschauen mochte und weil eben ja, man nie weiß, was für unangenehme Dinge diese scheußlichen Figuren als nächstes machen. Und also einfach die, jetzt nicht scheußlich im Sinne von schlecht gespielt, sondern scheußlich von, das sind alles so, ja, Menschen, deren unangenehme Seiten herausgestellt werden im Laufe des Films. Und das Ganze wird auch, unter anderem von Maren Eggert, die Karin spielt, sehr, sehr hervorragend verkörpert.
Ja, da stimme ich dir mit allem zu, kann wenig hinzufügen eigentlich. Also ich mochte die Filme von den beiden Zürcher Brüdern, Ramon Zürcher und Silvan Zürcher, bisher wirklich sehr gerne. Ich war damals sehr geflasht irgendwie, als ich tatsächlich im IMAX-Kino in Berlin bei der Berlinale, da hatten die so ein paar Veranstaltungen dann im Forum quasi dann ins IMAX gelegt, auf dieser riesen Leinwand und relativ nah dran eigentlich, mir das merkwürdige Kätzchen angeschaut habe. Und was für ein merkwürdiger, was für ein großartiger Film. Ein Film, der eigentlich die ganze Zeit eine Kameraeinstellung hat. Also die Kamera ist immer so auf der Höhe der Katze, mehr oder weniger eigentlich. So auf dem Küchentisch oder halt irgendwie in einer Ecke des Raums abgestellt. Und davor spielt sich dann dieses Familiendrama ab. Und man hat so diese, ja, verschiedenen Mechaniken in dieser Familie, denen man halt beiwohnt, die man da beobachtet. Und das war sehr, sehr gut und genau beobachtet und stark gespielt und auch wirklich ein außergewöhnlicher Film. Das merkwürdige Kätzchen hatte damals auch schon echt einige Preise gewonnen und viel Aufsehen gesorgt. Dann kam das Mädchen und die Spinne, den ich leider bis heute immer noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, hast du den gesehen, Jasmin?
Leider nein, ich habe weder das Kätzchen noch die Spinne bisher gesehen, aber halt eben davon gehört. Und es hat immer irgendwelche Tiere im Namen, es geht immer um Familienkonstellationen. Was auch interessant ist, dass eben zwei Brüder, auch Zwillinge, so zusammenarbeiten und Filme über Familien machen, die haarproblematisch sind.
Absolut, genau. Das ist jetzt, irgendwie haben sie wohl mit dem Schwarzen Kamin jetzt eine Trilogie über Filme mit Tieren gemacht. Wobei die Tiere ja hier halt eben auch immer so eine Nebenrolle spielen eigentlich. Es gibt eine nicht schöne Szene mit der Katze. Da wollen wir auf jeden Fall auch alle hier triggermäßig irgendwie drauf vorbereiten.
Insgesamt ein Film, wo man, glaube ich, Inhaltswahn, also wenn ihr so Geschwisterkonflikte, Familienkonflikte selber gerade irgendwie durchsteht oder es nicht gut aushalten könnt, ist auf jeden Fall ein Film, wo ihr überlegen müsst, ob ihr reingeht. Und auch Mobbing und Gewalt da in diesem Kontext ist ein Thema im Film, einfach um vorzuwarnen. Und ja, den Tieren ergeht es nicht gut in dem Film. Und Vögel haben halt auch eine Präsenz dadurch, dass sie halt, also irgendeiner Charakter sagt halt, die Vögel singen nicht, die schreien.
Ganz genau. Also es sind solche Sätze und es sind solche Momente und Entwicklungen halt irgendwie in der Story, die einen immer wieder ob ihrer Cleverness irgendwie überraschen, finde ich, die so gut geschrieben sind, so pointiert sind, so gut beobachtete Szenen wirklich, so faszinierende und gleichzeitig auch erschreckende Dynamiken zwischen den Figuren, so toll und so nuanciert gespielt. Du hast schon Maren Eggert erwähnt, die Karin spielt, die eigentlich mehr oder weniger einen Gesichtsausdruck hat eigentlich, nie lacht, nie lächelt, sondern immer ziemlich teilnahmslos und abwesend halt irgendwie wirkt und sich selbst verstümmelt teilweise auch. Und eben, wie du ja schon sagst, diesen Geist der Mutter halt verkörpert, in deren Haus sie ja da gezogen sind. Dann gibt es halt eben die Schwester, die von Britta Hammelstein gespielt wird, die Jule. Es gibt noch eine weitere Frauenfigur, die in dieses Ensemble hineinkommt. Das ist Luisa Heyer, die Liv spielt, die ich immer wieder liebe, muss ich sagen. Tolle Schauspielerin, wirklich auch hier wieder. Ist sie auf der einen Seite so Beobachterin, aber auch eigentlich Teil dieses Ensembles oder Teil dieses Schreckenskabinetts halt wirklich. Und das ist so gut beobachtet, so nuanciert halt irgendwie inszeniert halt wirklich auch, dass es mich echt sprachlos gemacht hat, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und war beide Male ziemlich baff. Im letzten Drittel, da hat er dann eine Entscheidung, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ob ich da mitgehe. Da müsste ich ihn vielleicht nochmal sehen irgendwie. Da kommt dann halt eben diese Situation und diese Szene, wo das Ganze so ein bisschen in eine Traumsequenz abdriftet. Das bricht dann doch ziemlich mit dem, was man vorher gesehen hat. So. Aber abgesehen davon ist es wirklich für mich ein sehr, sehr nachhaltiges und beeindruckendes Filmerlebnis gewesen. Übrigens auch der erste Film, man weiß es nicht so richtig, die beiden gehen auch gemeinsam auf Tour quasi, auch mit dem Film Ramon Zürcher und Silvan Zürcher. Aber bei Merkwürdigen Kätzchen haben sie noch gemeinsam, glaube ich, die Regie geführt. Und bei Das Mädchen und die Spinne war zumindest das Drehbuch auch von beiden geschrieben. Hier ist Regie und Drehbuch von Ramon. Und Silvan hat in diesem Fall halt produziert. Aber der Film hebt sich jetzt nicht großartig irgendwie von dem bisherigen Oeuvre ab. Es sind zwei der absolut faszinierendsten und bemerkenswertesten neuen Regisseure, finde ich, gerade des Schweizer Films, des europäischen Films und überhaupt. Also ich bin großer Fan, muss ich sagen, jetzt spätestens nach dem dritten.
Ja, ich finde auch, man darf sie im Auge behalten und wo du halt das Kätzchen und die Kamera erwähnt hast, auch hier werden gute Einstellungen gewählt. Die Kamera fängt halt diese unangenehme sommerliche Stimmung ein und hat halt auch manchmal Nahaufnahmen von irgendwelchen Gegenständen, die das Ganze kommentieren und sei es eben so eine Obstplatte, die da halt anfängt braun zu werden und solche Bilder werden da rein gebracht und auch die Ausstattung unterstützt die Themen sehr, sehr gut. Also unter anderem halt unangenehm verschwitzte Männermode, die da im Sommer halt auch irgendwie körperliches Unwohlsein der Charakter gut zum Ausdruck bringt. Also die einfach insgesamt eine gute Sache, nicht nur auf eben Schauspiel, Dialog, Regie-Ding, sondern ein Gesamtwerk. Und ich für mich persönlich frage mich, ob außer sozusagen schlechten Vibes wirklich viel für mich zurückbleibt von diesem Film. Aber diese schlechten Vibes sind halt derartig gut konstruiert, dass ich eine vollumfängliche Sehempfehlung aussprechen möchte. Und wenn ihr dafür ins Sasi nach Halle fahren müsst, dann soll es das wert sein.
Ja, es soll auf jeden Fall, klar, gewarnt sein davor. Es ist kein einfaches Seherlebnis, aber eins, was ich finde, sehr nachhaltig ist. Und das, Film muss nicht immer Spaß machen. Ne? Der darf auch wehtun. Und das tut dieser Film in jedem Fall. Und den Schmerz spürt man auch danach noch. Der lief in Locarno in diesem Jahr beim Filmfestival und hatte dort seine Premiere, der in Locarno auch den Preis der Filmkritik der Internationalen gewonnen hat.
Wunderbar. Das klingt doch fantastisch. So. Behalte ich gleich da für das Kontrastprogramm, Lars. Denn du hast ja noch zum Beispiel Der Buchspazierer gesehen. Ich glaube, das ist ein ziemlich starkes Kontrastprogramm, nämlich. Weil alles, was ich davon gesehen habe, ist das ja eher gute Laune-Kino, sage ich mal.
Ja, total. Also es ist wirklich ein Feel-Good-Film in jeder Hinsicht, denke ich mal. Alleine wegen seiner Inszenierung schon, weil es alles sehr knallbunt ist und sehr gediegen, möchte man fast sagen eigentlich. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Film und empfehlenswerter Film in jedem Fall. Der Buchspazierer ist eine Romanverfilmung, lass mich mal kurz gerade hier schauen, der Roman von Carsten Henn, Spiegel-Bestseller, wie sich das natürlich immer gehört. In der Hauptrolle ist hier Christoph Maria Herbst zu sehen und die Nachwuchsdarstellerin Juna Bennett. Die beiden machen das ganz hervorragend, muss ich sagen. Maren Kreumann und Edin Hasanovic sind hier noch in den Nebenrollen zu sehen. Ja, und der Buchspazierer erzählt die Geschichte von einem jungen Mädchen, das sich so nicht so richtig zugehörig fühlt. Die so ein bisschen eine Einzelgängerin ist, Buchnerd quasi, sich immer wieder vergräbt gerne zwischen den Seiten von Büchern. Und sie findet einen Freund in Karl Kohlhoff. Karl Kohlhoff ist dafür bekannt, dass er durch die Gassen dieses kleinen, wunderschönen Ortes, das ist übrigens in der Nähe von Aachen in Corneli-Münster gefilmt, aber es ist ein fiktiver Ort, der hier Handlung ist, also ein wirklich schönes, altes mittelalterliches Städtchen und dort spaziert er halt eben immer durch die Gassen und bringt den Menschen Bücher. Die Bücher, die sie zum einen entweder selber bestellt haben oder die er ihnen halt eben dann nahelegt und empfiehlt. Das sind recht schräge Charaktere, denen er dort begegnet, die er dort mit eben Büchern versorgt. Und ja, sie, das kleine Mädchen, die Shasha heißt sie, genau, die ja, bekommt es eines Tages mit, dass der halt eben da auf seinen Botengängen unterwegs ist und begleitet ihn fortan. Karl ist eigentlich eher ein Einzelgänger, hat auch seine Gründe, die werden dann auch nachher natürlich noch ausgearbeitet, warum er so ist, wie er ist. Aber so langsam und allmählich freunden sich die beiden halt eben einander an und ja, bereichern sich auch gegenseitig. Also Shasha hilft halt eben auch da bei, ja, das Metier auch irgendwo zu retten von Karl, denn das ist natürlich bedroht. Es kommt eine neue Firma, ein ja, Buchunternehmen quasi, das diese kleine Buchhandlung übernimmt, von der er immer dort ausgeht, vor der er beauftragt ist. Und sein Job ist dann natürlich auch irgendwo in Gefahr, denn
also
alles dann auch irgendwie anders mittlerweile im Buch Metier.
Du meinst, das Dorf kriegt Internet und alle bestellen bei Amazon?
Sozusagen, ja, könnte man übertragen, so ungefähr. Aber es ist noch mehr eigentlich. Ne? Es ist eher so, weiß ich nicht, Thalia oder so, also einen Buchladen, der auch alles andere hat. Ja, der halt auch wirklich, ja, ne, der, wo das Buch selbst immer mehr in den Hintergrund gerät und dafür jeder andere Scheiß halt irgendwie da zu kaufen ist. Und dadurch halt irgendwie das Buch auch an Wert verliert. Also klar, logisch, das Ganze ist hier auch nochmal ein kleiner Seitenhieb und Kommentar auf die Globalisierung und auf irgendwie Kommerzialisierung des Lesens. War sehr erfolgreich, über 500.000 LeserInnen seit monatelang in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste und ist jetzt hier inszeniert von No Te Chao, ein deutscher Regisseur mit vietnamesischen Wurzeln. Der hat, glaube ich, vorher hauptsächlich Fernsehen gemacht, aber hat vor allen Dingen auch Kamera geführt bei verschiedenen deutschen Produktionen und das merkt man hier, muss ich auch sagen, denn er hat sowohl auch hier die Kamera geführt, denn die Bilder sind wirklich sehr stark, sehr kontrastreich, sehr farbenprächtig, sehr schön ausgestaltet in jedem Fall. Und so ist das halt auch wirklich ein Hingucker, dieser Film, der insgesamt wirklich ein absoluter Feelgood-Film ist. Schön gespielt, wirklich ein tolles, tolle Harmonie zwischen den beiden, also zwischen Christoph Maria Herbst und Juna Bennett. Und den begleitet man da gerne durch die Gassen. Es ist jetzt nichts, was einem groß irgendwie im Gedächtnis bleibt, denke ich mal. Aber es ist ein sehr schönes Kontrastprogramm, wirklich zum Spatz und Kamin. Also ein gutes Doppel in jedem Fall. Danach gibt es dann dieses Seelenbalsam quasi hier mit dem Buchspazierer.
Das klingt doch wundervoll. Ich würde auch einfach direkt ohne Unterbrechung weitermachen. Wenn das okay für dich ist.
Ja, Lars. Wir könnten noch erwähnen, natürlich, dass der Buchspazierer so gut wie überall zu sehen
Stimmt.
ist.
Ne? Das ist der große, genau, der große deutsche Filmstart der Woche, der dann natürlich irgendwie in so gut wie jedem Kino läuft. Cineplex, Sinister, Passage, Regina, im Cinemax, im Prisma und im UCI. Also kaum ein Kino, das nicht diesen Film spielt.
Ja, so wie das halt ist, ne? Deutschland ist ja auch ein Buchland und die Leute kennen es wahrscheinlich auch, die Vorlage, und werden da sicherlich auch zahlreich reinspazieren. Wie gesagt, es ist ein Film für die ganze Familie, bei dem man aber auch nicht so richtig weiß. Wir saßen am Schluss da und haben uns gefragt, ist das jetzt ein Kinderfilm? Weil er doch sehr fantastisch irgendwie wirkt, so sehr fabulierend auch irgendwie in der Erzählweise ist, aber doch auch ernste Themen anspricht. Ja, also wirklich ein Film für die ganze Familie, kann man auf jeden Fall so unterschreiben und deswegen auch überall zu sehen.
Wunderbar. Der nächste Film, den hatte ich mir auf den Zettel gesetzt, aber bin dann doch auf der Preisverleihung bei der Filmkunstmesse ein bisschen zu lang geblieben. Deswegen war ich am nächsten Tag zu Hause. Es geht um Thelma, die Oma die Rache nimmt. Du kannst ja gleich erzählen, wie du den Film fandest. Ich reiß einmal kurz ab, um was es geht. Es geht um Thelma, die ist, ich glaube, knapp um die 90 oder auf jeden Fall ist sie schon relativ alt auf jeden Fall. Und die fällt auf einen...
93
ist sie. Genau, sie fällt auf einen Enkeltrick rein, bei der sie angerufen wird oder eine SMS bekommt auf jeden Fall und halt sehr viel Geld überweisen soll und denkt halt, oh nein, ich muss meinem Enkel helfen. Macht das und stellt dann eben danach fest, verdammt, ich wurde betrogen, mein Geld wurde weggescammt. Sie ist, glaube ich, auch nicht die Einzige, der das passiert ist. Auf jeden Fall macht sie sich dann mit Freunden aus dem Altersheim oder zumindest einem Freund auf den Weg zu suchen, wer das war, um ihr Geld wiederzubekommen. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber der sah sehr unterhaltsam aus und sehr lustig, was da alles passiert. Und ich habe mitbekommen, dass die Frau, die die Oma spielt, auch wirklich selber auch irgendwie 92, 93 war, als sie es gespielt hat und auch viel selber gemacht hat, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, noch dazu ist die eigentliche Heldin des Films, die eigentliche Protagonistin dieses Plots, nicht 93, sondern 103, nämlich die Großmutter des Regisseurs, Josh Margolin. Die sieht man am Schluss auch im Abspann. Das ist total süß. Da gibt es eine Szene, die im Film quasi vorgekommen ist, wo Velma am Steuer sitzt, neben ihr der Enkelsohn und sie dann darüber zu reden beginnt. Ey, guck dir mal den Baum da vorne an, dass der überhaupt noch lebt. Der ist total schräg. Also er ist total, also unglaublich wirklich, dass der Baum noch lebt. Das ist unglaublich. Und genau diese Szene gibt es dann am Schluss quasi nochmal von Josh Margolin, wie er seine eigene Oma gefilmt hat. Also die ist dann 1:1 im Film drin gelandet. Und das ist halt auch das Schöne, dieses Zusammenspiel zwischen der Oma, zwischen Velma und ihrem Enkelsohn, der ihr dann natürlich auch dabei hilft, im Internet klarzukommen und herauszufinden, wer denn da jetzt irgendwie dahinter steckt. Aber sie macht sich dann alleine auf den Weg. Natürlich kann ihr Enkelsohn das auch von den sehr fürsorglichen, überfürsorglichen Eltern geleitet, da jetzt auch nicht unbedingt darauf anlegen, da mit ihr in irgendwelche halbseidenden Unterweltregionen abzusteigen von diesem Ort. Ich glaube, Los Angeles oder so, es ist auf jeden Fall irgendwo in Kalifornien, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall zieht sie dann eben alleine los, beziehungsweise begleitet von ihrem Freund, den sie dort im Altersheim kennenlernt, nämlich Ben. Der ist derjenige, dem der Elektroscooter gehört, den sie dann kapert. Und er kommt ja allerdings auf die Schliche und verlangt dann auch von ihr, dass er sie halt eben mit begleitet auf dieser Reise. Und so beginnt halt ein schöner kleiner Roadtrip wirklich durch die Straßen und durch diesen Tag und eben auf der Jagd und auf der Suche nach diesem Computer-Trickbetrüger. Das ist wirklich sehr charmant inszeniert, toll gespielt von June Squibb, die übrigens bereits in Alexander Payne's About Schmidt und Nebraska vor der Kamera stand, selbst bereits 94 Jahre alt ist und eine angesehene Theaterschauspielerin, die halt hier nochmal wirklich ihren großen Auftritt hat. Neben ihr zu sehen ist Richard Roundtree, den kennen wir ja auch noch als Chef beispielsweise. Der ist ja leider verstorben Anfang des Jahres, glaube ich, war es irgendwie im Februar, oder Januar, und hat hier seine letzte Rolle. Fred Heschinger ist auch klasse als Enkel Danny. Also schön besetzt, gut besetzt, toll gespielt, sehr charmantes Ding. Auch so ein Film, wirklich auch ein Crowdpleaser auf jeden Fall. Denke ich mal, für ein gehobenes Kinopublikum von so, zwischen 40 und 50. Aber ich denke mal, die meisten oder darüber hinaus, die meisten, die diesen Film sehen, die werden ihn mögen. Alleine halt auch aufgrund schon der ganzen wundervollen Anspielungen und Seitenhiebe auf das Actionkino. Mission Impossible ist natürlich hier ganz klar irgendwie ein deutlicher Pate. Und eine rasantere Verfolgungsjagd mit Elektromobilen wird es in diesem Kino ja sicherlich nicht mehr geben. Muss man ganz klar sagen. Es ist ein sehr, sehr charmanter, sehr schöner Film, den Universal da jetzt in dieser Woche in die Kinos bringt, der aber leider nicht so groß zu sehen ist in den Kinos. Und ansonsten, ja, müssen wir dann wohl warten auf den Start fürs Heimkino, aber es lohnt sich auf jeden Fall. 97, schöne, unterhaltsame, kurzweilige Minuten und ein schöner Auftritt von Malcolm McDowell gibt es noch obendrauf.
Fantastisch. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe nochmal geguckt, die Frau spricht anscheinend auch öfter was. Die ist in einigen Pixar-Filmen dabei, June Squibb. Ja, das letzte, genau, was sie gemacht hat, war Nostalgia in Alles steht Kopf 2. Die Nostalgie, die zwei, dreimal kommt. Ja, das ist anscheinend auch sie.
Ja, die ist toll, die ist wirklich klasse. Also man sieht ihr unheimlich gerne zu, sie spielt es wirklich super und hat einfach so einen Charme und eine Ausstrahlung, dass man ihr auch wirklich gerne da folgt und sie begleitet.
Wunderbar. So, einen hast du noch, Lars, ne? Wenn ich das hier richtig sehe.
Richtig, ich habe noch einen.
Oh einen Gott, hast du noch. Krass. Weil ich dachte, wir machen jetzt einfach einmal die komplette, alles, was du gesehen hast. Dann kannst du nämlich danach deinen Urlaub weiter genießen oder so. Und mit deiner Familie in Portugal irgendwie frönen.
Ich zieh durch, komm.
Du hast noch The Beast gesehen.
Ja, es ist natürlich echt ein Wechselbad der Gefühle hier, mehr oder weniger von hartem Arthouse-Kino mit der Spatz im Kamin über breitenwirksames Publikumskino mit dem Buchspazierer und Thelma bis hin zu, ja, was eigentlich? Also The Beast, La Bête von Bertrand Bonello. Ist zunächst einmal 146 Minuten lang. Das sollte ich vorweg schicken. Und diese 146 Minuten sind auch echt ein ganz schöner Ritt, ein ganz schöner Kunstritt, würde ich mal fast sagen. Denn so lose angelehnt, würde ich mal sagen, an letztes Jahr in Marienbad, dem Klassiker von Alain René, haben wir es hier mit einem Film von Bertrand Bonello zu tun. Bertrand Bonello wiederum ist ein kanadischer, ein französischer Regisseur, aber der mit Filmen wie Nocturama beispielsweise oder Haus der Sünde, De la Guerre, alles so, Zombie Child war zuletzt noch, sehr eigenwillige und außergewöhnliche Filme. Ich glaube, seine Verfilmung von Saint Laurent, auch wenn die doch sehr kunstvoll war und eigen, ist noch der zugänglichste Film von ihm gewesen. Also da kann man schon mal wissen, worauf man sich einlässt. Er hat auch das Drehbuch wieder verfasst und er erzählt hier von einer ja nahen Zukunft, sagen wir mal so, in der die KI, in der die Artificial Intelligence mehr oder weniger die Gesellschaft übernommen hat. Die Menschen sind eigentlich nur noch ja, Hüllen und Arbeitsdrohnen. Sie sind eigentlich nur noch dafür da, um ziemlich stupide, einfache Aufgaben zu erledigen. Denn, ja, wie das ja einfach so ist, die KI soll uns ja allen das Leben besser machen und die Arbeit abnehmen. Und so nimmt quasi die KI auch den Menschen das Leben ab. Und unsere Protagonistin, die wir hier begleiten, Gabrielle Mounier, sie lebt eben in dieser Welt. Und diese Welt ist eben von Computern optimiert worden. Und das heißt, wir verzichten mal auf sämtliche Emotionen, weil Emotionen sind ja scheiße und halten die Menschheit und in ihrer Evolution nur auf. Ja, Evolutionen sind ja sowieso quasi das Gift und sind eigentlich nur störendes Beiwerk der menschlichen Existenz. Und deswegen schalten wir das eigentlich mehr oder weniger aus. Jetzt hat allerdings Gabrielle regelmäßig Albträume und wird verfolgt von ihrer Vergangenheit und von ihren Gefühlen. Und deswegen kommt sie quasi in Behandlung. Und es gibt dort eine Behandlung, in der die Menschen zurückgeführt werden in ihre früheren Existenzen. Und so reisen wir jetzt also mit Gabrielle virtuell mehr oder weniger durch die Zeit in verschiedene Zeitalter. Man darf sich das jetzt nicht als Zeitreisefilm oder so vorstellen. Es sind irgendwie insgesamt drei Episoden oder so, drei Zeiten, in denen wir uns hier bewegen. Und dort begegnet sie immer wieder seltsamerweise einem Menschen, nämlich Louis Lewandowski. Und der ist immer wieder halt irgendwie eine zentrale Figur, auch eine Figur, die sie schon in ihren Träumen gesehen hat und die sie natürlich dann auch nachher in der realen Welt, der sie dann begegnet. Und aus diesen beiden entwickelt sich so ein bisschen eine Schicksalsgemeinschaft eigentlich. Das ist absolut rätselhaft, genauso rätselhaft, wie es sich eigentlich anhört. Es ist schon echt faszinierend. Also man bleibt da 146 Minuten auch irgendwie dabei und versucht das zu enträtseln. Aber ob man am Schluss schlauer aus dem Ganzen rausgeht, weiß ich nicht. Dafür ist es dann doch irgendwie zu verkopft und intellektualisiert. Getragen wird das Ganze allerdings, und das ist der große Vorteil, von auf der einen Seite George MacKay, der den Louis Lewandowski spielt, und George MacKay kennen wir als sehr markantes Gesicht, finde ich, mit seinen rötlichen Haaren aus 1917 beispielsweise. Da hat er den Lance Corporal Schofield gespielt. Er war auch in Captain Fantastic und in Peter Pan zu sehen zuletzt. Also wirklich eine recht markante Figur, der das auch toll spielt hier. Aber vor allen Dingen wird dieser Film getragen von seiner weiblichen Hauptfigur. Und das ist die unvergleichliche, wundervolle, einmalige Lea Seydoux. Und Lea Seydoux ist für mich auf jeden Fall eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Auf jeden Fall eine der großen Stars des französischen Kinos. Von Blau ist eine warme Farbe bis hin zum Bond Girl Inspector. Keine Zeit zu sterben. Gleich zwei Filme, in denen sie ja quasi an der Seite von Bond spielen durfte. Und das auch wirklich als eine sehr gute Figur. In Midnight in Paris war sie damals schon zu sehen für Woody Allen. Also wirklich eine großartige Schauspielerin. Die Queen of Cannes, wie man auch immer wieder sagt. Weil sie auch regelmäßig dort zugegen ist. Und sie spielt es hier wirklich absolut beeindruckend. Absolut wirklich beeindruckend. Wirklich dieses Hin- und Hergerissensein zwischen auf der einen Seite halt eben dieser Gefühlslosigkeit und der Verwirrung. Auf der anderen Seite aber auch eben den Gefühlen, die sie übermannt oder befraut. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend von ihr gespielt und trägt das Ganze auch und nimmt einen da mit. Und deswegen bleibt man da auch irgendwie gerne bei den 146 Minuten. Ich habe den in Carla Vivari gesehen. War auf jeden Fall sicherlich das rätselhafteste Kinoerlebnis, was ich dort hatte, aber auch irgendwie eines der faszinierendsten. Also der Film ist echt konsequent bis hin zu einem Abspann, den es eigentlich nicht gibt, denn zu sehen ist dort nur ein QR-Code. Nimmt man sein Handy zur Hand, ja. Genau, scannt diesen QR-Code und dann bekommt man noch eine Bonusszene.
Achso, ich dachte, dann kriegt man den Abspann auf dem Handy zu sehen oder sowas als YouTube-Video, weil sie noch nicht fertig waren in Call of Duty vielleicht auch oder so.
Plus halt eben noch einer Szene tatsächlich. Also wow. Eine Szene, die dem Kino vorenthalten bleibt. Die man halt eben nur kriegt, wenn man halt eben diesen QR-Code scannt.
Ich bin gerade unsicher, ob ich das genial finde oder scheiße. Ich weiß noch nicht so richtig, aber ich finde es spannend.
Das ist genau die Krux dieses Films, oder das ist genauso die Zusammenfassung dieses Films. Man fragt sich schon die ganze Zeit, ob man das jetzt genial findet oder scheiße. Aber es ist absolut faszinierend. Ich kann diesen Film, so eine Faszination, absolut nicht absprechen. Der ist schon echt sehenswert. Das ist ein Film, der ist so sperrig, den zeigt kein Kino, der dauert halt auch seine 146 Minuten, die man auch erstmal programmieren muss als KinobetreiberIn.
Geht ins Kino, genau. Ich habe auf jeden Fall Lust, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, weil ich leider Gottes meistens, wenn Kinofilme laufen, noch arbeiten muss. Aber so ist das. Mir hast du Lust gemacht, Lars, das finde ich gut, ich hoffe da draußen auch einigen Leuten. Ich würde mich an der Stelle von dir verabschieden und hier einmal gleich die Musikpause machen, so ungefähr. Ja. Weil das war jetzt alles sehr viel. Danke, Lars, dass du da warst.
Ne? Genau. Verarbeitet das jetzt erstmal. Und danach kommen dann noch ganz viele andere tolle Filmstarts. Und hoffentlich tolle, ich bin mal gespannt. Ich bedanke mich, ziehe meinen Hut und gehe wahrscheinlich gleich wieder ins Kino. Mal gucken.
Genau. Ich wünsche dir viel Spaß da. Wir machen mit, weil es vorhin schon erwähnt wurde, mit Musik aus der Substance weiter. So wie sie es hier gehört. Viel Spaß dabei.
Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe, jetzt hört mal zu. Seht ihr das hier? Das ist mein Zauberstab. Eine doppelläufige Remington Kaliber 12, das beste Modell im S-Markt. Zu finden in der Sportwarenabteilung. Dieses Baby wurde in Grand Rapids, Michigan gefertigt. Und nur 195 Stück für den Einzelhandel. Es hat einen echten Walnussschaft. Der Lauf ist eine Kobalt-Stahllegierung mit klassischem Doppelabzug. Ja, richtig. Kauf smart. Kauf im S-Markt. Ist das klar?
Genau, kauft im S-Markt den Boomstick. Hier sind wir wieder bei Filmriss. Wir sind immer noch mitten in den
Filmstarts der Woche.
Genau. Und wir wollen weitermachen mit etwas, das Lisa sehr begeistert hat. Die hat sich Wildes Land angeguckt und erzählt euch jetzt in den nächsten Minuten was dazu. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Hallo ihr Lieben, diese Woche startet im Kino ein ganz besonderer Film, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um Wildes Land, die Rückkehr der Natur aus Großbritannien. Den habe ich im Februar bei der Berlinale gesehen. Und es geht hier um ein Renaturierungsprojekt in Großbritannien. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Isabella Tree. Und Isabella Tree ist auch eine der Protagonistinnen. Es geht nämlich um Isabella und Charlie, ihren Ehemann. Die haben in den 1980er Jahren das Landgut Knepp in Südengland geerbt. Das ist ein 400 Jahre altes Anwesen, das wirklich richtig heruntergekommen war. Und sie haben das dann versucht aufzubauen wieder, und sie haben unfassbar viel Land mitgeerbt und haben versucht, das zu bewirtschaften, dann aber Ende der 90er Jahre festgestellt, dass das einfach nicht profitabel ist, und sie hatten einfach einen riesigen Haufen Schulden, also wirklich in die Millionen rein. Man muss auch sagen, das ist halt wirklich so richtig reicher Landadel, also denen ging es nicht schlecht. aber ja, sie haben dann festgestellt einfach, dass das Land brach lag, der Boden unfruchtbar war, und sie wussten auch, dass die Artenvielfalt im gesamten Land einfach schwindet, und haben sich dann in den Kopf gesetzt, dass sie da was gegen tun, und haben damit wirklich das größte Renaturierungsprojekt Großbritanniens und eins der größten Renaturierungsprojekte europaweit aus dem Boden alleine gestampft. Sie haben beschlossen, dass sie einfach ihr gesamtes Land der Natur überlassen, dass sie seltene wilde Tiere wieder ansiedeln, die eben auch heimisch in Großbritannien früher waren oder es immer noch sind. Und so wirklich so einen Mix machen aus domestizierten Tieren und wilden Tieren und die einfach frei auf diesem Land lassen. Das ist ein wirklich wunderschön gedrehter Film. Also wirklich die Kameraarbeit ist wirklich top-notch, richtig gut gemacht. Ich fand, der Film war unfassbar emotional erzählt. Also wirklich auf einem Level, also eine richtig hochwertige, qualitative Dokumentation, die sehr gut beleuchtet, was die Probleme bei so Renaturierungen sind, aber eben auch, was man davon gewinnen kann. Und es gibt wirklich so schöne Geschichten. Also unter anderem hat diese Familie dort, und das ist in Großbritannien wirklich ein riesiges Wunder, durften die Biber am Ende wieder ansiedeln. Biber sind in Großbritannien zwischenzeitlich ausgestorben gewesen. Es gibt da inzwischen wieder einige Pärchen, die angesiedelt wurden. Aber es fällt ihnen sehr schwer natürlich, dadurch, dass die Population so klein ist, sich fortzupflanzen. Das schaffen sie auf gut Knepp wirklich relativ gut. Also ich glaube, die haben da jetzt inzwischen mehrere Biberpärchen zu leben. Und das ist einfach, das ist so schön. Es berührt mein Herz. Und ja, sie haben dann auch Turteltauben mit dabei, die frei sein dürfen. Große Schillerfalter fand ich ganz, ganz spannend. Also von den Schmetterlingen wusste ich vorher noch gar nichts. Aber das sind auch ganz besondere Tiere. Weißstörche sind da mit dabei, Exmoor-Ponys. Und es gibt so kleine Tamworth-Schweinchen, die frei rumlaufen dürfen. Und ja, sie haben da einfach wunderschöne Natur geschaffen. Sie lassen einfach das Land wieder, überlassen das Land sich selbst und bekommen dafür natürlich auch viel Förderung. Aber ja, geben Großbritannien so ein bisschen das Leben zurück, das die Natur dort verdient. Und die Wildheit, die Wildnis auch zurück. Das ja, hat mich sehr berührt, der Film. Er war beeindruckend erzählt. Die Tiere sind genauso Protagonisten wie die Menschen dort. Und wenn ihr Interesse an so Dokumentarfilmen habt, dann ist das eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino bei Wildes Land, die Rückkehr der Tiere.
Dankeschön, Lisa, dafür. So, bevor wir jetzt nochmal wieder zu was kommen, was vielleicht nicht ganz so überzeugt hat, nutze ich einfach die Zeit, um nochmal Musik zu spielen, weil warum nicht? Und ich weiß gar nicht, habt ihr letzte Woche schon was aus unseren Halloween-Sachen gespielt für den sogenannten Soundtrack des Monats oder so ähnlich?
Bisher nicht.
Ja. Fantastisch, dann ist doch gut, wenn wir jetzt hier damit anfangen. Auch wenn noch nicht ganz Halloween ist, aber es ist Slasher-Season oder so, deswegen gibt es hier einmal ganz klassisch Music to be Murdered by. Da haben wir alle einen Spaß.
How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a 4-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax, lean back and enjoy yourself until the coroner comes.
Genau, den bösen Mann haben wir gerade gehört oder so. Genau, wir sind wieder hier, wir sind wieder bei
Filmstarts der Woche.
Und die Jasmin hat noch was gesehen.
In der Tat, ich habe Bunuel, Filmemacher des Surrealismus, gesehen. Der läuft erstaunlich breit an. Das ist ein, das Corona-Projekt des Regisseurs, der über ja, den Filmemacher, den Regisseur Luis Bunuel, einen ja, Dokumentarfilm gemacht hat. Das Ganze ist ursprünglich als PowerPoint entstanden, während der Isolation und arbeitet viel mit Fotos, mit Ausschnitten aus Bunuels Werk und die sind halt auch alle spannend und sehenswert. Er erzählt darüber und spricht eben auch über Dinge, die halt was Regionales sind, wie halt die eigene Heimatstadt einen Einfluss auf die Kunst genommen hat, wie da auch ja eher dieselben Einflüsse oder ähnliche Einflüsse Jahrzehnte später mitbekommen hat. Und das Ganze ist interessant im Sinne von, man bekommt viele Informationen über Luis Bunuel und dessen Heimatgegend und wie das seine Filme beeinflusst hat und insgesamt so Zusammenfassung Leben und Werk und am Ende ist es halt so, als hätte man eine sehr aufwendige PowerPoint-Präsentation von jemandem, der wirklich Ahnung von dem Thema hat und eine große Leidenschaft dafür gehalten bekommen. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht die Struktur, die ich sage mal den spannendsten Film auf einer visuellen Ebene hervorbringt oder die interessantesten Wendungen. Es ist eben einfach ein Film, der einem Informationen gibt im Stil eines Vortrags. Und wenn ihr was über Luis Bunuel lernen wollt und Ausschnitte aus seinen Filmen auf der Leinwand sehen und auch mal neue Kontexte dafür bekommen, ist das eben durchaus ein Mehrwert. Aber dieser Mehrwert entspricht halt exakt dem Wissen über den Künstler. Und nicht irgendwie, dass diese Dokumentation selber mir jetzt künstlerisch etwas zu bieten hätte. Es war für mich sehr Informationsvermittlung. Und entsprechend habe ich bei den zwei Dokus, die wir hier zur Auswahl hatten, glaube ich, die kürzere gezogen.
Du hattest eher das Gefühl, du sitzt wieder in der 8. Klasse oder sowas und jemand hält einen Vortrag über einen Künstler, den er selber toll findet vielleicht.
Ich sitze in der Uni und jemand oder hält einen Vortrag über einen Künstler, den er sehr toll findet.
Nicht ganz so despektierlich, wie ich das gesagt habe.
Es ist halt ein guter Vortrag.
Aber es bleibt halt am Ende nur ein Vortrag.
Im Wesentlichen fancy Vortrag und ich weiß nicht, wie sehr wir das halt fürs Kino so brauchen oder ob das Kino der Ort ist, wo ich dafür hingehe. Also in dem Hörsaal hätte es mich halt in keiner Weise überrascht oder gestört. Ich hätte mir das vielleicht auch einfach als YouTube-Essay angesehen, aber so war es halt. Ich bereue nicht, die Zeit verbracht zu haben. Ich weiß jetzt mehr über Luis Bunuel. Wenn ihr das auch wollt, könnt ihr, wie gesagt, Kino aufsuchen, um den Film zu sehen. Und wenn ihr so interessiert nicht seid oder glaubt, die Wikipedia-Seite reicht euch, dann habt ihr die auch noch.
Ja, gut, danke dir. So, einen haben wir noch, den wir gesehen haben, und dann haben wir noch einen, den wir nicht gesehen haben. Und zwar gibt es diese Woche nochmal einen, wie ich sagen würde, auch schon fantastischen Animationsfilm, wo ich kurz davor war, noch in den Raum zu werfen, ob wir den als Filmstart der Woche nehmen können, aber den habe nur ich gesehen, deswegen wäre das vielleicht ein wenig egoistisch gewesen. Und zwar geht es um Transformers One, der jetzt gestartet ist und auch schon, ich glaube, der hatte auch schon die ein oder andere Vorschusslorbeere kam auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr toll. Wir sind auf Cybertron, wir sind natürlich volle Kanne in diesem ganzen Transformers-Ding drin. Ich weiß nicht, wer da halt irgendwie kein Interesse dran hatte, wird, glaube ich, auch mit dem Film wird schwierig haben, glaube ich, reinzukommen, aber ich glaube, kann trotzdem was mitnehmen und kann trotzdem Spaß damit haben.
In welchem Zusammenhang steht der zu den Michael Bay-Filmen, die zahlreich gekommen sind in den letzten Jahren?
Ich glaube, der ist da relativ abseits. Der erzählt potenziell eine sehr krasse Origin-Story, die eventuell auch noch vor der TV-Serie dann spielt oder so. Also ich bin jetzt nicht so 100% in dieser Lore drin. Also ich habe, glaube ich, 4 von den Michael Bay-Filmen gesehen, plus Bumblebee. Und das Problem ist ja auch an denen, dass die sich selber ständig retconnen. Mhm. Und ich glaube, die ersten beiden oder ersten 3 noch so halbwegs einen Kanon haben und danach wird es einfach quatschig und es wird jeden Film, wird irgendeine Origin-Story von irgendeinem Charakter geretconnt und nochmal neu gemacht. Mhm. Hier sind wir halt jetzt auch ganz weit weg. Wir sind nicht auf der Erde, wir sind irgendwie vor 1000 Jahren, ne? Ganz am Anfang wird auch erzählt, hier gab es den Primus, den Urerschaffer des Universums, der auch ein Roboter war natürlich. Der sich dann in den Planeten transformiert hat, Cybertron. Das ist nämlich großartig, dass der.
Ja.
So, und von dem aus dann diese ganze Energieressource und dann die Transformers geboren wurden. Und wir steigen dann ein bei. Jetzt muss ich mal gucken, wie er heißt. Er heißt Orion Pax. Es ist ein Minenroboter, weil auf diesem Cybertron haben nicht alle Transformer die Möglichkeit, sich zu transformieren. Mhm. Ihnen fehlt der Kern oder der Block heißt im Deutschen. Mir wurde von Leuten gesagt, die in OV gesehen haben, dass sie da sehr viel lachen mussten und unfreiwillig viel Komik hatten, weil im Englischen heißt das Ding Center of Gravity oder auch kurz Cork. Und anscheinend wird es nicht immer sehr weich ausgesprochen, sondern klingt öfter mal wie Cock.
Ja.
Und dann geht's halt darum. War ich so, ja, okay, ne, kann man bestimmt auch lustig finden. Ich hab's jetzt nicht gehört, deswegen kann ich nicht sagen, wie es klingt, aber naja. Jeder, der den sieht, weiß auch direkt, das ist halt Optimus Prime später und dann gibt's halt, er ist halt beste Freunde mit D16 oder auch eben Megatron. Und im Grunde ist es halt eine sehr große Geschichte über eine Freundschaft, die machen eben Sachen und das sorgt dann, da wird eine Kette von Ereignissen logischerweise losgetreten, die dann dafür sorgt, dass halt sie Dinge erfahren über ihren Planeten und Geschichte etc., was ich auch, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, sind Dinge drin, die auch in den Michael Bay-Filmen Gesundheit irgendwo mal thematisiert wurden. Deswegen war mir das alles relativ klar, aber ja, und dann geht es halt darum, wie diese beiden mit gewissen Informationen umgehen und wie dann halt eben daran ihre Freundschaft zerbricht, weil sie einfach zwei unterschiedliche Wege wählen. Mhm. Und so. Und das ist aber halt eben, wie ich fand, schon sehr gut erzählt tatsächlich und auch sehr nachvollziehbar. Also es sind halt wirklich alles irgendwo auch sehr, sehr gute Charaktere und nicht nur. Also natürlich wollen die irgendwie Spielzeug mit dem Ding verkaufen, muss man auch nicht drüber reden.
Ja.
Aber ich hatte das Gefühl, dass trotzdem den Leuten, die es gemacht haben, denen ging es nicht nur ums Spielzeug verkaufen. Die es gegrünleitet haben vielleicht, aber nicht die, die beteiligt waren unbedingt.
Ja, ich kenne ja auch Leute, die von diesem alten Transformers-Kinofilm, der aus der 80er-Jahre
Fernsehserie. Die TV-Serie, ja.
Genau, diesen Film sehr, sehr hoch als irgendwie einen emotionalen Moment für sich halten, also gerade aus dem westamerikanischen Raum.
Ja, also ich meine, ich war ja dieses Jahr mit Robert auch, weil dieses Jahr war ja, glaube ich, auch 40 Jahre oder sowas Transformers. Da kamen ja nochmal die ersten Folgen aus der TV-Serie von damals nochmal im Kino und so. Und da war ich ja auch mit Robert. Das war ja schon, weil ich weiß, dass der auch großer Fan ist. Das ist auch schade, dass er dann natürlich nicht da ist jetzt heute dafür. Und das ist schon irgendwie alles ziemlich cool und ich glaube, das kann, also ich war auch hier selber emotional teilweise ergriffen, weil ich halt diese Michael Bay-Filme irgendwie als Jugendlicher gesehen habe und das dann für mich trotzdem irgendwie ein gewisser Anker dann da ist, der bei mir funktioniert hat. Ich fand die Stimme im Deutschen schon ganz cool, kann mir aber natürlich auch vorstellen, also ich weiß, dass sie im Englischen auch, da sind diesmal schöne Leute dabei, da ist Chris Hemsworth dabei, da ist Brian Terry Henry, Scarlett Johansson, im Deutschen sind dann teilweise die entsprechenden Sprecher. In manchen Rollen allerdings halt auch diverse YouTuber. Mir ist nur einer, also ich habe nur einen erkannt an der Stimme. Beim Rest müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, oh nein, die waren ganz schlimm oder sowas. Aber die sind mir jetzt auch nicht positiv aufgefallen.
Ja, ist das das für Kinder? Oder ist es mehr nostalgisch?
Nee, es ist schon, also ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich mehr auf ein aktuell jüngeres Zielpublikum ansetzt. Gerade auch, also wenn ich jetzt an die Deutschen, ich habe jetzt den Deutschen gesehen, auch Übersetzung, und ich habe das Gefühl, die haben auch relativ gut Jugendsprache eingefangen zum Teil. Und ich würde schon behaupten, dass das was für aktuell für Kinder ist. Ich glaube, es hat eine 6 und ich war auch wieder, es ist halt natürlich, es gibt Szenen mit der Transformers üblichen Gewalt, die gefühlt auch für diese Art von Film, auch mit gerade mit Kinderzielgruppen, auch komisch deplatziert wirkt, wenn Leute irgendwie mit Schwertern in zwei geschnitten werden. Oder es gibt einmal eine Szene, wo einfach ein Charakter wirklich von einem anderen in zwei Teile gerissen wird. Wo ich auch wieder da saß und so dachte, ja okay, es sind Roboter und sie sind diesmal sogar 100% animiert. Aber das wirkt trotzdem wie sehr exzessive Gewalt einfach in so einem Film. Aber ansonsten ist schon wirklich mehr auch für Kinder auf jeden Fall gemacht. Ja. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Sprüche, die ich anscheinend sogar teilweise überhört habe, wo sie eben den More Than Meets the Eye-Spruch irgendwie drin verbaut haben und anderes. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie ständig sind, hier, guck mal, hier, kennst du das noch aus den 80ern oder so, sondern schon wirklich deutlich auf die aktuelle junge Zielgruppe abzielen. Das Einzige, was mir am Ende gefehlt hat, war, natürlich gibt es ein Ende und Optimus Prime hält eine große Ansprache mit We Are the Autobots und sonstiges. Mhm. Kennt man alles, hat halt Linkin Park gefehlt am Ende.
Also ich frage mich, ob die sich in Autos verwandeln. Also verwandeln, also das ist ja, das spielt auf anderen Planeten, also verwandeln sie sich trotzdem in Autos.
Tatsächlich. Das war auch beim Trailer, als ich den Trailer gesehen habe, das ist auch großartig. Es spielt gefühlt vor mehreren tausend Jahren auf einem weit, weit entfernten Planeten. Und trotzdem transformieren sie sich in eine Art von Autos. Also es sind nicht, zum Glück nicht so 1:1 die Modelle.
Nicht erkennbare Automodelle, die jetzt gerade existieren.
Naja, also ich meine, wenn du halt einen Bumblebee hast, der halt gelb ist und sich so eine Art von Auto er sieht halt immer noch so aus. Und auch Optimus Prime transformiert sich halt in seinen üblichen Laster so ein bisschen. Der sieht halt nicht ganz so lastermäßig. Also der sieht halt aus wie so aus Minority Report oder sowas, so ein Laster so ungefähr.
Okay.
Aber es ist halt trotzdem immer noch irgendwie erkennbar, so ein Laster, ein LKW.
Aber ich glaube, es würde Kinder enttäuschen, wenn sie es nicht tun.
Eben. Ich meine, und es ist irgendwie Starscream, ist ja dann auch irgendwie ein Jet oder sowas. Wobei ich finde halt so futuristische Flugdinger gehen immer noch. Ja, Megatron transformiert sich halt in zwei Kettenpanzer oder sowas. Er sieht halt alles ein bisschen future-mäßig aus, aber am Ende sind es halt trotzdem, erkennst du halt die Modelle auch, wenn sie transformiert sind, sie müssen ja auch irgendwie immer erkennbar sein. Sie sind ja markant. So. Und ja, aber ich glaube, das ist auch. Ich sage, das ist nicht den Anspruch oder die Schablone, die man auf so eine Art von Film anlegt, um dann zu sagen, haha, guck mal.
Nee, also ich wollte es nur wissen, ob sie es machen.
Nee, es ist lustig auf jeden Fall, aber und ich, wie gesagt, ich war auch selber überrascht davon, wie er mich emotional irgendwie gekriegt hat, weil, wie gesagt, sie schaffen es echt gut, diese ganzen Charaktere aufzustellen und dass du halt, dass alle nachvollziehbar sind. So, und dass du wirklich das Gefühl hast, du hast die ganze Zeit mit echten Charakteren zu tun. Ich habe das Gefühl, das waren hier teilweise tiefere Charaktere als in manch anderen Filmen mit echten Menschen oder sowas. Und das hat mich durchaus positiv überrascht und ich fand das sehr, sehr cool und bin deswegen der Meinung, guckt euch den auch an. Also wir haben wieder letzte Woche wilde Roboter, diese Woche wieder Roboter, die teilweise auch wild sind. Geht da mal ins Kino, guckt euch die an. Wenn ihr Kinder habt, nehmt die vielleicht auch mit. Guckt euch Probe, könnt ihr einfach zweimal gucken. Ist eine gute Ausrede.
Ja, genau. Es gibt es auf jeden Fall im Wesentlichen überall. Und einen weiteren großen Zeichentrickstart der Woche haben wir gar nicht gesehen, geschafft.
Genau.
Alles für die Katz geht um eine animierte Katze, die Abenteuer erlebt, vermute ich jetzt.
So, warte, wir gucken mal.
Nine Lives heißt es im Englischen, das weiß ich.
Ah. Das ist nicht ganz die Katze, die ich gerade im Kopf hatte erst, aber ich hoffe, man sieht die Katze nicht mehrfach sterben. Das wäre natürlich sehr schade.
Das vermute ich nicht. Nee, Ten Lives heißt es im Englischen sogar.
So, das sieht doch auch relativ süß aus. Eine Grumpy-Katze, die auch unterwegs ist.
Ja. Genau. Also ja, der Zusammenfassung, der verwöhnte Kater Beckett hält sein Glück für selbstverständlich, nachdem er von der gutherzigen Schülerin Rose gerettet worden ist, die ihm nichts als Liebe schenkt. Als er jedoch sein 9. Leben verliert, bettelt er um eine 2. Chance und möchte beweisen, dass er aus seinen Fehlern lernen kann. Und dafür muss er eine Reise antreten, um sich zu bessern.
Ja, das sieht und klingt nach etwas für dann die noch etwas jüngere Generation, die vielleicht noch nicht ganz bereit ist für Transformers, vermutlich.
Ja, die. Und manche Leute finden Katzen auch einfach sympathischer als Autos.
Das ist natürlich auch, ja klar. So. Genau. Den gibt es dann auch noch. Das war dann auch der letzte Filmstart der Woche, auch wenn wir den nicht gesehen haben. So, wir machen jetzt nochmal kurz Musik und biegen dann Richtung Sofa-Ecke.
Ja, wollen wir was vom von der Klinke spielen?
Wir können, Moment. Hast du denn schon was rausgesucht?
Ja, ich habe uns Poppy mit Church Outfit rausgesucht.
Fantastisch. Dann
wesentlich, wenn ich es hören möchte.
Gucken wir einfach mal, ob es funktioniert.
Sag mal, was arbeitest du eigentlich?
Ich bin so eine Art Feuerlöscher, immer da, wo es brennt.
Genau, bei uns brennt es zum Glück gerade nicht. Wir sind durch mit den Filmstarts der Woche. Wir haben jetzt noch ein wenig hiervon für euch.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Und da hat die liebe Lisa nochmal was für uns geguckt und eingesprochen. Es gibt ein Musical, es heißt Dicks. Und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Hallo ihr Lieben, ich habe für euch Dicks im Musical geschaut. Ein Musical-Film, der jetzt auf Blu-ray erschienen ist und auch auf den diversen Streaming-Plattformen zum Leihen oder Kaufen erworben werden kann. Dicks the Musical. Ja, was soll man dazu sagen? Ich versuche euch erstmal ganz kurz den Plot ein bisschen zusammenzufassen, bevor ich in die Machart dieses Musicals übergehe. Plot ist sehr kurz erklärt. Es geht um Daryl und Trevor, zwei eineiige Zwillinge, die bei der Geburt von ihren Eltern getrennt wurden und sich im Erwachsenenalter, so in ihren Mit-30ern, als total erfolgreiche Sales Manager bei einem Merger ihres Unternehmens wieder treffen. Und auch gleich bemerken, dass sie komplett identisch aussehen und dabei dann nach und nach herausfinden, dass sie eben eineiige Zwillinge sein müssen. Da sie sich beide immer eine intakte Familie gewünscht haben und gerne mit jeweils Mutter oder Vater auch noch aufgewachsen worden wären, beschließen sie, dass sie ihre Eltern wieder zusammenbringen möchten. Dass ihre Eltern das potenziell nicht so toll finden, kommt ihnen nicht in den Sinn. Man muss dazu sagen, es ist The Parent Trap, aber es ist die queere Version von The Parent Trap. Erstmal werden diese zwei angeblich sehr heterosexuellen Männer innerhalb dieses Stücks von zwei durch und durch queeren Schauspielern gespielt, die auch wirklich jedes Klischee mitnehmen, um das zu unterstreichen. Sie werden gespielt von Jack Sharp und Aaron Jackson. Das sind auch die beiden Leute, die eben dieses Stück zu verantworten haben, die es auch geschrieben haben. Das wurde nämlich als Fucking Identical Twins, das ist der ursprüngliche Name, am Off-Broadway aufgeführt. Und ja, sie haben da jetzt einen Film draus gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, das könnt ihr euch selbst anschauen. Ich persönlich hatte extrem viel Spaß bei dem Film, fand ihn aber auch extrem merkwürdig. Deswegen kann ich, also auch nach dem zweiten Mal schauen, euch nicht sagen, ob ich ihn wirklich gut oder schlecht fand. Aber er macht einfach was Besonderes. Er macht was anders. Die zwei sind total spannend zu beobachten. Gleichzeitig werden ihre Eltern gespielt von Megan Mullally. Das ist, wer es vielleicht noch kennt, Parks and Recreation. Die hat Tammy 2 gespielt. Ist auch die Ehefrau von Nick Offerman. Die spielen ja auch viel zusammen. Kleiner Spoiler, Nick Offerman kommt auch in einer kleinen Rolle mit vor. Und es macht einfach nur Spaß und ist großartig. Und der Vater wird gespielt von Nathan Hale. Nathan Hale, wem das jetzt im Musical, also wer sich im Musical-Bereich nicht so auskennt, ist eine absolute Koryphäe des Musical-Theaters. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die beiden diesen Mann in diesen Film gekriegt haben. Es gibt am Ende auch Outtakes, da sagt er selbst auch nochmal, dass er nicht glauben kann, dass er in diesem Film mitgespielt hat. Und genau das habe ich mir auch gedacht. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, ich habe doch jetzt schon zwei Songs hier gehört und das ist diese Art von Musical, die so merkwürdig und so absurd ist, dass man sich die ganze Zeit fragt, ob man verarscht wird. Und Nathan Hale spielt mit. Es ist unfassbar. Ja, also an Schauspielenden scheitert es absolut nicht. Es macht super Spaß, den zuzugucken. Man merkt schon auch, dass das ein Low-Budget-Film ist. Also es gibt so ein paar, ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, es gibt so ein paar Effekte, die halt wirklich sehr schlecht aussehen. Aber es ist in Ordnung. Es trägt zur Absurdität dieses Stücks bei. Wie gesagt, es ist die queere Antwort auf The Parent Trap. Ich fand es sehr spannend gemacht. Gott ist erstmal ein schwuler, asiatischer Mensch. Auf jeden Fall queer. Die Chefin von Daryl und Trevor wird von niemand anderem als Megan Thee Stallion gespielt, die meiner Meinung nach auch wirklich das großartigste Lied dieses Stücks hat. Also wir haben hier wirklich zwei ja sehr mächtige Figuren. Einmal die wirklich machtbesessene Money-Making-Boss-Lady, die von Megan Thee Stallion gespielt wird, und Gott, die beide eben von POCs gespielt werden. Es hat einfach nur Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Dann haben wir halt diese Familie, besteht aus Nathan Hale, Megan Mullally, Aaron Jackson und Jack Sharp. Oh, ich verwechsel sie immer wieder. die eine komplett weiße Familie sind und erstmal auf den ersten Blick absolut heterosexuell dargestellt werden. Das ist auch das, was dieser Film von Anfang an sagt. So, hey, wir machen hier schwule Darsteller, die heterosexuelle Sales Manager spielen und damit sehr mutig sind, das zu machen. Also der Film leitet gleich ein. Es, ja, dass das alles nicht so ist, wie es scheint, kann man sich natürlich denken. Es war absurd. Ich finde gar nicht die Worte dafür. Ich kann euch gar nicht erklären, wie absurd dieser Film war. Ich habe gelacht an manchen Momenten. In manchen Momenten war mir schlecht. Manchmal habe ich mir nur gedacht, was um Gottes Willen, was gucke ich mir hier an? Aber am Ende des Tages würde ich sagen, wenn ihr Bock darauf habt und mit dieser Absurdität der queeren Szene auch und diesem auf die Schippe nehmen von allen möglichen Stereotypen leben könnt, dann guckt euch Dicks the Musical an. Ich persönlich fand eine Sache noch von der Inszenierung her, dass sie haben es dargestellt wie wirklich ein Theaterstück, das auf der Bühne gespielt wird. Und ich finde das auf dem Fernseher manchmal ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Also so die Immersion fehlt mir dabei ein bisschen, als wenn ich das jetzt wirklich auf der Bühne schauen würde mit vielen Menschen um mich rum live. Das mag aber anderen Leuten nicht so gehen. Deswegen ist das nur so ein persönliches Ding von mir gewesen, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten an manchen Stellen hatte, reinzukommen. Aber nichtsdestotrotz würde ich den Film empfehlen, einfach als irgendwie so ein bisschen so ein kleines Stück queere Filmgeschichte. Guckt es euch an. Dick the Musical gibt's jetzt auf Blu-ray und allen möglichen Streaming-Plattformen. Viel Spaß.
Wunderbar. Dankeschön, Lisa, dafür. Wir machen weiter in unserer Sofa-Ecke. Und zwar gibt's seit, ich glaube, letzter Woche bei Netflix die Dokumentation Will und Harper. Eine Dokumentation, die Will Ferrell produziert hat mit seiner Freundin Harper Lee. Nee, halt
Harper Steele.
Harper Steele, Entschuldigung.
Ehemals Chefautorin von Saturday Night Live. Also die verbindet eine lange Zusammenarbeit im Comedy-Bereich. Also
ich glaube, was waren es, 30 oder über 30 Jahre hat sie für ihn Gags geschrieben für Saturday Night Live und so.
Ja, yeah, genau. Das ist halt also wirklich eine lange, auch professionelle Freundschaft. Und das Ganze dreht sich darum, dass Harper trans ist und mit einem ihrer besten Freunde, also Will Ferrell, natürlich auch das ausverhandeln muss, wie ihre Beziehung weitergeht. Und sie haben sich, warum auch immer, dafür entschieden, daraus einen Film zu machen, einen Roadtrip zu machen zusammen und das mit Kameras zu begleiten.
Ja, also ich. Die Idee war ja anscheinend, dass Harper vor der Transition auch gerne einfach selber Roadtrips gemacht hat, ja, nicht so gern geflogen ist, immer viel irgendwie auf irgendwelchen Truckstops und sonstiges war. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ging es darum, wie sie sich halt jetzt damit fühlt, weil das potenziell ja auch immer, gerade wenn man irgendwie durch Midwest und sonst wo fährt, auch irgendwelche Stops sind, wo sie sich vielleicht jetzt auch einfach nicht mehr so sicher fühlt, ja, im aktuellen Klima in den USA. Und sie halt gucken wollte, ob das noch machbar ist für sie und halt gleichzeitig eben da mit Will eine gute Zeit verbringen wollte. Also so habe ich es zumindest verstanden, dass es ja halt darum ging so. Und dass er halt irgendwie auch ganz naiv alle möglichen Fragen stellen kann.
Genau.
So, das wird auch sehr verhandelt. Ich habe das Gefühl, es ist sehr, also direkt am Anfang, ich bin leider noch nicht ganz durch, hat man das Gefühl, es ist schon alles sehr ehrlich. Also es wirkt auf mich alles sehr ehrlich, sehr wholesome und vor allen Dingen auch einfach so, er stellt die Fragen, die sonst halt, wo also, ne, was ja auch okay ist, dass man sonst mal sagt, ey, das Transpersonen sind nicht unbedingt dein persönliches Google, stellt diese Fragen nicht unbedingt Harper, ja, und Will sitzen im Auto und sie ist halt so, komm, hau einfach alles raus, ist mir, ne, du kannst mich alles fragen und gleichzeitig beantwortet damit ja auch für jeden, der zuschaut, werden diese ganzen Fragen beantwortet.
Genau, und das ist, glaube ich, auch der, sozusagen, das Eigentliche, was dieser Film einem bietet, ist natürlich ein Blick auf die Freundschaft dieser ja, beiden KünstlerInnen, Comedians, aber auch ein Blick auf eine Freundschaft zwischen Narzisst und einer Transperson, wie man eine Transition behandelt, wie man damit umgehen kann und eben die Möglichkeit, diese Fragen beantwortet zu bekommen von Leuten, die gut miteinander funktionieren und die auch unbefangen vor der Kamera auftreten können, eben aus ihrer beruflichen Erfahrung. Und da merkt man eben, dass sie, dass das halt alles sehr ungekünstelt auch rüberkommt. Es ist halt nicht ein starres Interview, es ist nicht angespannt, sondern eben tatsächlich Gespräche im Rahmen einer Freundschaft, die sich ja weiterentwickelt gerade, aber eben auch noch immer denselben Kern hat, weil es sind ja noch dieselben Menschen und man lernt halt nur gerade neue Dinge über Harper und auch was eben sich verändern soll auch. Also das ist nicht die, dass es halt auch eben Dinge gibt, die sich ja weiterentwickeln und Dinge, die gleich bleiben. Und das ist für mich als Transperson auf jeden Fall auch etwas, was resoniert hat mit mir. Das ist auf jeden Fall auch was, was ich in meinen Freundschaften erlebt habe, dass da eben auf jeden Fall manche Fragen müssen gestellt werden, manche Gespräche sind da. Man muss auch eine Veränderung mit annehmen, dass all das kommt drin vor, aber ich glaube, viele der Fragen sind welche, die eben für ein Cis-Publikum bedeutend interessanter sind und Will Ferrell ist halt ein guter Avatar, um die zu stellen.
Ja, ich meine, es geht ja auch, ich glaube, es ist ja auch viel einfach dieses, also ich meine, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren einfach mehr Transpersonen in mein Arbeitsumfeld und so bekommen, sage ich mal, und habe deswegen einfach auch, konnte mich mit denen austauschen und sowas, aber ansonsten ist ja auch die Frage so, wie viele Transpersonen kennt der Durchschnittsmensch, sage ich jetzt mal. Mhm. Das sind meistens nicht so viele, deswegen ist es auch dann schön da zu sehen. Ich glaube, das ist ja auch zum Teil Thema, dieses, wenn Leute aufwachsen, kennen sie niemanden und sowas und dann gibt es halt immer nur, man hört immer nur irgendwelche Geschichten. Was bei den beiden auch mit reinspielt, was ich großartig finde, ist einfach das Comedic Timing. Mhm. Ich glaube, eine Szene ist im Trailer drin, da musste ich vorhin auch wieder laut lachen, wenn er sie fragt, ob sie glaubt, dass sie eine schlechtere Autofahrerin geworden ist. Es ist irgendwo auch aus internalisierter Misogynie raus, klar, aber es ist trotzdem, es ist halt einfach, es ist ein lustiger Gag.
Ja,
es
tut mir leid.
Es ist halt trotzdem auch einfach lustig und solche Situationen gibt es ja auch einfach mehrfach dann oder sowas, wo sie halt irgendwie so auch einfach Quatsch miteinander machen.
Ja.
Halt auch noch.
Und es ist halt auch nicht so, als ob eine Transition nicht absurd wäre.
Nee.
Aber normalerweise werden die Witze halt nicht aus der Innenperspektive gemacht und hier passiert es halt auf diese Weise und auch das ist gut zu sehen und es gibt halt auch einfach auf der Reise natürlich Momente, wo sie mit der Umgebung und den USA und dem aktuellen politischen Klima interagieren und manchmal merkt man da, dass es schon echt angespannte Situationen sind, die sich begeben.
Ja, ich habe heute Morgen angefangen zu gucken, ich habe es halt nicht mehr ganz geschafft, fertig zu gucken. Mein letzter Moment war, wo sie irgendwo in, ich glaube, Illinois sind, an so einem Truckstop, wo auch draußen so eine Flagge hängt mit Fuck Biden und sie auch sagt, ich möchte erstmal alleine reingehen, um zu gucken, wie ich angenommen werde oder wie es für mich ist, wie ich mich da fühle, weil jetzt kann ich das machen, weil ich habe euch draußen als Backup. Mhm. Wenn ich irgendwann alleine unterwegs bin, würde ich mich nicht trauen. So und genau, das ist dann auch irgendwie sehr spannend zu sehen, wie sie dann da reingeht und halt guckt, mit den Leuten zu interagieren, die halt offensichtlich vermutlich, also das war so meine Interpretation, schon offensichtlich wahrscheinlich politisch eher doch deutlich anders drauf sind.
Ja, das ist hart Rechte.
So, und wie das dann alles für sie ist und dass sie da halt auch, ich hab da auch irgendwie mad Respekt vor, wie sie da auf die Leute zugeht und ich meine, das ist ja auch schön zu sehen dann, dass sie da, dass das irgendwie auch funktioniert, weil ich hatte auch das Gefühl, dass sie trotzdem irgendwie angenommen wird. So. Ja. Also bis dahin, wo ich geguckt habe. Ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird, ich hoffe nicht.
Es sind halt eben auch, also das ist auch ein Moment von Privilegien, ist halt immer noch reich und
klar. Hollywood-Schauspieler, der dann irgendwie auch noch reinkommt und genau, die dann auch die Leute erkennen.
Genau, eine Kameracrew dabei, dass alles dokumentiert ist, was gemacht wird.
Das war auch mein Gedanke mit der Kameracrew, da ging es mir auch so. Ich glaube, okay, wahrscheinlich werden die ganzen Leute, die in diesem Raum sind, vermutlich jetzt netter sein, als wenn jetzt potenziell keine Kameracrew dabei ist oder
genau,
so.
Genau, man kriegt halt die Blicke mit und so, das ist,
klar.
Das ist schon da. Aber ja, also natürlich, das ist nicht der Alltag von Transpersonen insgesamt, der da abgebildet wird. Aber das muss es halt auch nicht, sondern es ist halt eher die Sorge, die da gezeigt wird auch. Und ich hoffe, dass es bei diesem Film, dass er ein Cis-Publikum findet und Leute, die sich mit dem Thema noch nie so richtig beschäftigt haben, sich das ansehen, weil für die ist der Film, glaube ich, am wertvollsten und das ist auch eine Perspektive, die eben Will Ferrell da mit verkörpert, weil ich habe jetzt nicht, also abgesehen von, wie navigieren diese Leute das und hier sehen, wie eine ältere Transperson ist, halt 60, glaube ich.
Ja, stimmt. Sie, Harper ist ja bei 61 und sie sind am Anfang irgendwie bei einer, die ist 65 und
ja.
Genau,
wie genau. Das alles ist. Genau, dieses nicht zu spät Transition und sowas, also dass das nie zu spät ist, ist halt auch eine wertvolle Botschaft, aber genau. Für mich ist sozusagen, ich bin nicht das intendierte Publikum dieses Films, aber natürlich werden alle Trans-Leute sich den angucken.
Ja, ich meine, also das habe ich auch schon mitbekommen von anderen Leuten, die ich kenne, dass sie diesen alle angucken wollen, um halt zu gucken, wie damit umgegangen wird. Das ist ja auch immer eine wichtige Frage, was dann die Queer und gerade die Trans-Community draus, ob die halt auch sind, ob alle auch sind, so okay, das kann man sich auch angucken und kann man Leuten empfehlen oder
genau. Wie
wird damit umgegangen, weil da gibt es ja auch genügend Dokus, die vielleicht richtige Intentionen haben, aber das nicht unbedingt immer, glaube ich, richtig anfassen, sage ich mal.
Ja, genau, das ist
auch leider ein großes Thema.
Genau, es ist ein großes Thema, dass eben Unvoice-Repräsentation nicht gegeben ist. Und hier ist sie halt, also ich würde da, ist halt auch nicht so Will Ferrell, hat einen Film gemacht, sondern die beiden haben einen Film gemacht. Und das ist merklich so.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass er sich, ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich groß in den Vordergrund drängt oder sowas, sondern es schon immer darum geht, wir sind hier zusammen und wir versuchen möglichst authentisch einfach gemeinsam Zeit zu verbringen.
Ja.
Und wir sind halt Quatschköpfe und deswegen machen wir halt auch viel Quatsch nebenbei.
Ja. Genau, das macht den Film unterhaltsam.
Wunderbar. Genau, also guckt euch bei Netflix Will & Harper an und habt hoffentlich eine gute Zeit.
Ja.
So. Bevor wir jetzt noch gegen Ende kommen, machen wir nochmal Musik. Und weil Oktober ist, gibt es natürlich wieder die speziellere Musik. Ich habe hier nochmal mitgebracht, die Ramones mit Pet Sematary.
Blatt kommen und euch meiner Tafelrunde anschließen.
Ja, wenn ihr den 69er Gewürzrabbiner habt.
Wie ist euer Name?
Bedewehr, mein Gebieter.
Dann nennt euch von nun an Sir Bedewehr. Ritter der Tafelrunde.
Genau, die Ritter der Tafelrunde. So, wir sind immer noch hier.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Einen habe ich noch für euch. Und zwar habe ich noch gesehen, das ist so ein bisschen her, New Life, ein Regiedebüt von John Rossman. Der hat den geschrieben und directed. Der hat sonst, so wie ich das hier sehe, noch nicht wirklich viel gemacht. Kleiner, feiner, wie ich dachte, am Anfang vom Cover. Muss man ein bisschen sehr genau hingucken. Sci-Fi-Film. Es ist leider kein Weltraumfilm, denn was die Frau auf dem Cover trägt, ist ein Bioschutzanzug, der vor Krankheitsübertragung schützen soll. Denn wir haben als Hauptfigur eine Frau, die anscheinend auf der Flucht ist, wie man mitbekommt, weil irgendwas passiert ist. Man kriegt in Rückblicken erzählt, dass ihr Mann gestorben ist und gleichzeitig hat man noch eine andere Frau, die sie verfolgt. Und kommt dann relativ bald raus, dass unsere Hauptfigur, die vor allem davonläuft, eine Krankheit verteilt, die irgendeine super krasse Ebola-Variante oder sowas, die anscheinend bei ihr nicht ausbricht, bei anderen schon. Und die muss eingefangen und gestoppt werden. Und genau, dann haben wir eben eine Hetzjagd durch die USA. Ich würde mal sagen, man sieht dem Film schon durchaus auch an, dass es ein Regiedebüt ist und jetzt nicht das allergrößte Budget der Welt hatte. Allerdings tut das dem keinen Abbruch, dass das durchaus spannend ist. Und es ist zum Glück auch schön runtererzählt auf 84 Minuten, also es zieht sich jetzt nicht wirklich oder so. Und hat auch den ein oder anderen Moment von Gore zu bieten, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist nämlich nicht unbedingt unblutig, wie Leute sterben mit diesen Kranken. Ich meine, es war Ebola, ich kann mich gerade nicht mehr 100% erinnern. Es ist irgendein krasser Erreger, der eben Leute dafür sorgt, dass Leute auf sehr eklige Art und Weise umkommen. Genau, irgendwo Richtung Crazies, Outbreak etc. Die ganzen Geschichten. Ja, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr euch den holen. Eventuell gibt es beim nächsten Filmquiz auch nochmal eine Kopie. Der ist jetzt erschienen bei PandaStorm. Genau, damit wären wir auch schon wieder da. Dann kommt jetzt nur noch
Filmriss Filmquiz.
Genau, und das ist diese Woche. Das ist das hier diese Woche.
Wie kannst du es wagen, mir deinen Rücken zuzukehren? Sklave! Du wirst deinen Helm abnehmen und mir deinen Namen sagen.
Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten.
Zieht die Waffen!
Genau, wenn ihr wisst, was das war, dann macht ihr Folgendes.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Genau, zu gewinnen gibt's diese Woche vom Buchspazierer die Romanvorlage, erschien im Piper Verlag, und Freikarten von Dix the Musical Blu-rays, das Mediabook zu New Life und von Daddy-O Eine Nacht in New York, der am 11.10. bei Leonin erschienen ist. DVDs. Dann sind wir tatsächlich auch schon wieder irgendwie am Ende angekommen. Ich würde noch auflösen, letzte Woche gab es zu erraten im Filmquiz der Vorname, wer das mitgemacht hat. Und dann sind wir jetzt hier.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Genau, das waren wir. Wir sind für heute fertig. Nächste Woche läuft es wahrscheinlich wieder flüssiger. Da ist der Lars, glaube ich, wieder da. An den schicke ich liebe Grüße und bedanke mich. Sag auch danke, Jasmin.
Sehr gerne.
Schauen, ob du nächste Woche auch... Bist du nächste Woche wieder da?
Gehe ich von aus.
Ja. Eventuell haben Jasmin und ich auch noch andere Sachen geplant, die wir hoffentlich noch umsetzen werden. Ich bedanke mich auch bei Lisa, die auch noch Dinge geguckt hat für uns und eingesprochen hat. Und wir verabschieden uns und wünschen euch noch viel Spaß heute. Geht ins Kino, guckt Filme. Ja. Versteckt euch vor schlechtem Wetter.